Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin der Einen Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der 37-jährige Oberösterreicher Markus Streinz ist selbsterklärter spiritueller Mentor. Er verspricht Transformationen und hunderte Menschen nehmen an seinen Videocoachings teil. Doch hinter dem Konzept soll eine sektenartige Struktur stecken. Und was noch viel schwerer wiegt, ehemalige TeilnehmerInnen werfen Streinz Gewalt, Manipulation, sexuellen Missbrauch und Isolation vor. Wir sprechen heute über jeden Mann, der von Aussteigern sogar als der österreichische Andrew Tate bezeichnet wird. An dieser Stelle allerdings auch noch ein Hinweis. In dieser Folge besprechen wir Themen wie sexuellen Missbrauch und Vergewaltigungen. Es wird zu Schilderungen einiger expliziter Szenen kommen. Thomas Winkelmüller, du bist Redakteur beim Monatsmagazin Datum. Ihr habt einen Fall recherchiert, der zum Lesen wirklich irgendwie schwer verdaulich ist. Es geht um einen gewissen Markus Streinz, einen 37-jährigen Oberösterreicher. Was hat es mit ihm auf sich? Wer ist das?
Markus Streinz ist ein selbsternannter Lebenscoach und Guru, der eine sektenartige Gemeinschaft um sich aufgebaut hat, in der er unter dem Vorwand der Heilung verspricht, durch Schläge, Erniedrigungen, durch Würgen und manchmal auch durch sexuelle Übergriffe oder Erfahrungen, Leute zu heilen, ihnen zu helfen und sie zu transformieren.
Wie kommt ihr an diese Menschen? Also was ist dessen Masche? Wie funktioniert das?
Das ist recht interessant. Markus Streinz kommt aus dem Netzwerkmarketing. Das heißt, das ist diese Form von Marketing, wo man anderen Leuten empfiehlt, in was zu investieren oder was zu kaufen und es dann wiederum weiter zu verkaufen an andere Leute. Er hat dieses Können genutzt, um Leute in seine Gemeinschaft zu locken, nämlich indem er ihnen Kurse verkauft. Dort verspricht er ihnen Transformation auf allen Lebensebenen. Und schafft es dort, sich als der Einzige, der die Wahrheit quasi mit dem Löffel gefressen hat, zu verkaufen, weswegen die Leute ihm auch fast wie einen Gott, wie einen Heiligen folgen.
Lass mich ganz kurz das konkretisieren. Das ist eine Art sektenähnliche Struktur, schreibt ihr in euren Artikel. Wie komme ich da rein? Also Multilevel-Marketing oder was auch immer, das ist ja etwas, was öffentlich passiert. Da gibt es eben Facebook-Gruppen vielleicht, Instagram-Videos. Wie macht er das?
Markus Streinz hat einen YouTube-Kanal, er hat einen Instagram-Kanal, er hat Telegram, er ist auf LinkedIn aktiv etc. Der Typ ist sehr öffentlich unterwegs, der versteckt nicht, was er tut im Grunde. Normalerweise läuft es so ab, dass entweder er dich anschreibt über Instagram, ist zum Beispiel mir passiert während der Recherche tatsächlich, bevor er wusste, dass ich recherchiere und auch einen Kollegen von mir beim Datum. Dann sagt er dir, ja, willst du nicht gemeinsame Sachen machen mit mir? Komm in den Zoom-Call. Andere Leute von ihm sagen so, hey, ich habe da das tolle Programm, den tollen Kurs, komm zu uns. Schreib dir einfach so auf Dating-Plattformen, auf Instagram, via Chat, ganz normal. Und wenn du ablehnst, wirst du normalerweise beschimpft. Mhm. Das heißt dann quasi, ja, du glaubst, du hast die Weisheit mit dem Löffel gefressen, du glaubst, du bist der Gescheiterste, ja, geh weg du mit deiner blöden Brille oder du fettes Schwein oder gestorben in ein Loch oder so. Wenn du von Anfang an sagst, ja, okay, ich kann es mir mal anschauen, kriegst du einen Zoom-Link, steigst dort ein, kannst ihm zuhören, manchmal kriegst du auch ein One-on-One-Gespräch mit ihm, da analysiert er dich, sagt dir, wo deine karmischen Probleme liegen etc., wo im Leben deine Baustellen sind und sagt dir, wenn du zu ihm kommst, ihm 3.000 bis 15.000 Euro zahlst, dann wird er dir helfen.
Gut, wenn ich jetzt tatsächlich auf diese Masche reinfalle, ich komme zu ihm, ich zahle ihm 3.000 bis 15.000 Euro in Ihrer Betrag. Was passiert dann? Wie geht es dann weiter?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir stundenlang diese Videos angesehen. Im Endeffekt sind das Zoom-Calls, wo zwischen 50 und mehreren 100 Leute drin sitzen. Und Markus Streinz redet einfach. Die Leute schreiben in die Kommentare. Manchmal können sie sich zuschalten und erzählen, was gerade bei ihnen im Leben passiert, was für Probleme sie haben. Und dann erzählt er quasi, was er machen kann, damit es dir besser geht. Das fängt an bei energetischem Ausgleich, wo er dir quasi seine Energie schickt oder deine Energie aufnimmt und die dann durch seinen Körper fließen lässt und so reinigt. Im weitesten Sinne, das ist das sehr grob zusammengefasst. Das ist schwer zu verstehen, weil er auch sehr viel wirres Zeug redet, um ehrlich zu sein. Es kann aber auch sein, dass er dir einfach erzählt, was er so im Leben erlebt hat, was er gemacht hat. Er erzählt davon, dass sein Vater ihn geschlagen hat, sein Stiefvater. Er erzählt davon, wie viel Steroide er sich früher geballert hat, wie viele Millionen Euro er nicht gemacht hat früher und wie ihn das nicht glücklich gemacht hat und was ihm jetzt hilft. Da geht es um Astrologie, geht es um Esoterik. Also er vermischt dieses Erfolg, Geld, Männlichkeit mit esoterischen, spirituellen Komponenten, was eher selten ist in dieser Szene, und sagt dann, ja, du brauchst das und das, dieses Mindset, diese Dinge, und dann wirst du auch zum Erfolg kommen, dann wird es dir auch besser gehen. Und wenn du ihn dann triffst, er macht auch solche Art Roadshows im weitesten Sinne, oder wenn du zu ihm in seine Airbnbs kommst, von wo er aus normalerweise seine Heilung verspricht, dann fängt er an, mit dir auch physisch zu arbeiten. Das heißt, er fängt an, vielleicht dich zu würgen, dich zu beschimpfen vor Leuten, um quasi negative Energien zu bündeln und zu provozieren, weil das Energie auslöst.
Entschuldigung, er fängt an, mich zu würgen? Bitte was?
Ja, das ist das Interessante. Er glaubt, beziehungsweise er predigt, dass zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, junge Frauen, die sehr schüchtern sind, ein bisschen labil sind, Depressionen haben, Suizidgedanken, in ihrer Vergangenheit Traumata erlebt haben. Dies können vererbt sein, aber auch von Großeltern, Eltern, wie zum Beispiel Vergewaltigungen, ein Übergriff, ein Raub, was auch immer, dramatische Erlebnisse. Das ist der Grund, warum es denen nicht gut geht. Und er meint, das Leben schickt einen immer wieder diese Traumata zurück, um aufzuwachen, um rauszukommen aus diesem endlosen Karma-Spirälchen quasi. Und indem er sagt, okay, das, was dir das Leben schicken würde, füge ich dir jetzt zu, in einem geschützten Rahmen. Dadurch kann ich diese inneren Blockaden bei dir lösen und dir zur Transformation helfen, dass es dir besser geht. Das ist das absurde Versprechen von Markus Streins.
Das heißt, er fügt Menschen Gewalt zu in der Behauptung, das würde ihnen irgendwie helfen, das würde sie kurieren.
Ja, Markus Streins fügt Menschen Gewalt zu in der Hoffnung von denen, dass es sie heilen würde, ihnen helfen würde.
Ich glaube, wir müssen es einmal dazu sagen, auch wenn ich der hundertprozentigen Überzeugung bin, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ebenfalls natürlich wissen, es gibt keinerlei wissenschaftliche Basis, auf der Markus Streins handelt, das ist, man könnte es so nennen, Quacksalberei.
Ja, das ist im Endeffekt ein Schlangengiftverkäufer, könnte man sagen, oder ein Rattenfänger im weitesten Sinne. Er ist kein Arzt, er ist kein Therapeut, er hat keine Ausbildung, er macht einfach das, was er glaubt, dass den Leuten hilft, aus diversen Gründen.
Es gibt immer wieder das Argument von seiner Seite, es kommt auch in eurem Artikel raus, dass diese Betroffenen diese Rituale unter Anführungszeichen freiwillig mit sich machen lassen würden, dass sie das wollen würden. Was kann man dem entgegenstellen?
Man kann dem entgegenstellen, dass in einem unglaublichen Abhängigkeitsverhältnis passiert, auf spiritueller Ebene. Die Leute glauben, dass er mehr oder weniger Gott ist, nennen ihn noch Luzifer oder Gott. Das heißt, sie haben das Gefühl, entweder er hilft mir jetzt oder mir kann niemand helfen. Insofern lassen sie das über sich ergehen, werden manipuliert im weitesten Sinne, eigentlich auch im engsten Sinne, sind manchmal auch in einer Beziehung mit ihm oder mit Leuten aus dieser Gruppe. Es ist eben wie eine Sekte, die haben dort alle sehr viel Kontakt miteinander, brechen den Kontakt zu anderen Freunden und Familienmitgliedern relativ schnell ab, sind dann nur mehr zusammen, bestärken sich alle darin, dass das das Richtige, was hier passiert. Und deswegen lassen sie das über sich ergehen, weil sie glauben, es hilft ihnen. Weil eben das ganze Umfeld ihnen vermittelt, das, was da passiert, ist was Gutes.
Du hast jetzt vorgesagt, das sind Frauen. Geht es da um beide Geschlechter? Also werden beide Geschlechter in diese sektenähnlichen Strukturen gezogen? Und wie wird mit ihnen umgegangen? Gibt es da Unterschiede?
Es werden sowohl Männer als auch Frauen, meistens alle eher jünger, also in ihren 20ern, 30ern in diese Gruppe gezogen. Er fügt auch Männern Gewalt in verschiedenen Formen zu. Wir haben allerdings wenig Belege dafür gefunden. Wir haben das nur gehört von Aussteigerinnen. Wir haben uns konzentriert auf die Gewalt gegenüber vor allem jungen Frauen, weil auch in seinem Umkreis sehr viele dieser Fälle bekannt sind. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einem sehr engen Mitarbeiteranhänger von ihm, Christian M., der nach Linz gefahren ist, da schildert das Streins in einer Sprachnachricht, die sie sogar selbst ins Internet geladen haben, wo er erzählt, dass er seine Freundin V zum wiederholten Mal verprügelt hat, so schlimm wie noch nie. Er hätte sie fast totgeschlagen und sie hat gemerkt, wenn sie jetzt nicht aufgibt, dann bringt er sie um, sagt er so. Ist die Polizei gekommen, im Endeffekt keine Anzeige erstellt worden. Streins weiß das, er bestärkt ihn sogar darin und sagt, so sagt ihnen alles, flieh die Angst vor der Scheiße und steh einfach dazu, was du gemacht hast. Und dieser M sagt dann zu ihm, ja, das war richtig und wichtig und ich mache das Richtige und das passt so. Und dann lacht er und rülpst. Kein Spaß.
Das klingt alles wahnsinnig schlimm auf der einen Seite, das klingt aber auch wahnsinnig bizarr. Zumindest diese Person und dieser mehr oder weniger sektenartige Kult, der da aufgebaut wird. Was mich so wundert ist, wie konnte diese Person Streins zu dieser so zentralen Figur werden? Also was hat dieser Mann?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Was hat dieser Mann? Dieser Mann kann verkaufen. Das, wie gesagt, hat er aus seiner Vergangenheit gelernt. Er kann unglaublich viel reden. Das ist auch ein Talent, weil er sehr viele kluge Wörter verwendet, die aber in einem Zusammenhang nicht wirklich Sinn machen. Und wenn man auf der Suche ist als Person, weil es einem psychisch nicht gut geht, weil man unglücklich im Job ist, weil man keinen Erfolg bei Frauen hat, keinen Erfolg bei Männern, was auch immer, dann kann es passieren, wenn es der letzte Ausweg ist, wenn es einem auch gesundheitlich schlecht geht, dass man auf dieses falsche Versprechen, diesen Verkäufertypen, der urviel redet und den ganz viele Leute anbeten, dass sie dem glauben. Das kann leider Gottes ganz offensichtlich passieren. Also Andrew Tate ist ja auch ein Beispiel, ein Mann, gegen den ermittelt wird, weil er Frauen vergewaltigt und auch verkauft haben soll. Auch denen sind hunderttausende junge Männer gefolgt. Das geht schneller, als man glaubt.
Ich habe gelesen, dass seine eigenen Anhänger Streins den österreichischen Andrew Tate nennen. Kann man das vergleichen? Gibt es da Parallelen?
Es sind die Aussteiger, die ihn so nennen. Er selber würde sich von diesem Vergleich wahrscheinlich distanzieren. Die Bundesstelle für Sektenfragen hat ihn aber in diesem Zusammenhang erwähnt. Haben in ihrem Tätigkeitsbericht das auch angeführt. Die beiden nebeneinander mehr oder weniger. Man kann ihn vergleichen insofern, als er jungen Männern zeigt, dass Frauen auch manchmal einfach mal klagen können und dass man ihnen sagen sollte, dass sie vielleicht mal ihren Mund halten sollen, dass man stark auftreten muss, dass man selbstbewusst sein muss, dass man aggressiv sein muss, dass Gewalt durchaus eine Lösung sein kann, wenn man davon ausgeht, dass es gerade das richtige Mittel ist. Und er ist ein Influencer. Er ist im Grunde der österreichische Andrew Tate, viel kleiner natürlich im Verhältnis, aber ich würde sagen, nicht unbedingt minder gefährlich.
Das heißt, er gilt auch als Teil dieser sogenannten Minus-Sphäre, also quasi dieser, immer schwer zu definieren, ist eine lose Bewegung, könnte man vielleicht sagen, die Sexismus zu ihrer Ideologie gemacht hat, mehr oder weniger. Wie würdest du das definieren?
Ja, ich würde sagen, dass Marco Streins schon Teil dieser Minus-Sphäre ist, im weitesten Sinne zumindest. Wenn man systematisch Gewalt an Frauen als legitimes Mittel darstellt, was er tut, auch wenn es unter dem Vorwand der Heilung ist, wir haben da noch recherchiert, nicht immer ist es so. Manchmal ist es auch einfach ein Übergriff, Punkt. Dann ist man im Endeffekt Teil dieser Minus-Sphäre.
Ihr habt ihn interviewt, du und eine Kollegin vom ORF. Was hat er euch denn da gesagt?
Genau, Christine Baumgartner und ich haben vor circa 2 Wochen mit Markus Streins gesprochen, 1 Stunde lang via Zoom. Er sagt, dass das alles nicht stimmt. Für ihn gilt auch die Unschuldsvermutung, das muss man ganz dringend dazu sagen. Er sagt, dass das entweder Sarkasmus ist, wenn er sagt, er hat gerade jemanden vergewaltigt. Er sagt, dass er was anderes damit meint, dass es eine andere Bedeutung hat, wenn er jemanden vergewaltigt oder schlägt. Er sagt, dass immer alles einvernehmlich stattgefunden hat, dass er nie was gegen den Willen von jemandem gemacht hat. Er sagt, dass es den Leuten immer besser ging, nachdem sie von ihm weggegangen sind. Er sagt dann immer, ja, diese Person hatte Pickel überall oder war depressiv, hat Drogen genommen oder hat, Zitat, Ausländern am Mackie-Klo einen geblasen, bevor sie zu ihm gekommen sind. Und wenn sie gegangen sind, ging es ihnen besser. Das ist eine Verteidigungsstrategie meistens, dass er die Frauen fertig macht, vor uns quasi, und dann sagt, und dann sind sie weg und dann ging es ihnen besser. Und jetzt, Monate später, kommen sie auf einmal drauf.
Vor uns heißt was? Entschuldigung, ich da auch reingrätsche, was heißt vor uns?
Vor uns heißt vor Christine Baumgartner und mir.
Okay.
Genau, vor Christine Baumgartner und mir sagt er dann quasi, dass es diesen Leuten viel, viel, viel schlechter ging, bevor sie zu ihm kommen sind, jetzt viel besser geht, nachdem sie weg sind und dann nur später irgendwie manipuliert werden oder sich rächen wollen für irgendwelche Gründe im Endeffekt. Und behaupten dann, dass es nicht im Einvernehmen passiert ist.
Ich finde auch sehr interessant, dass ihr ihn überhaupt interviewt habt. Es gibt einen Artikel über ihn aus dem August vom Kurier. Es gibt eben auch den Bericht der Bundesstelle für Sektenfragen, der auch schon veröffentlicht worden ist. Allerdings gegenüber dem Kurier hat er nichts gesagt. Wie habt ihr ihn erreicht? Wollt ihr euch das erzählen? Wie ist das passiert?
Ja, tatsächlich hat er mich zuerst kontaktiert eben.
Er
wollte mich rekrutieren, wollte gemeinsame Sachen machen, hat dann aber mich relativ schnell blockiert, interessanterweise. Ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben mit meiner Kollegin Christine Baumgartner vom ORF im CC und haben gesagt, wir recherchieren zu ihm und seinen Unternehmungen und zu seinem Verhalten gegenüber Frauen und wir würden gerne mit ihm darüber reden. Er hat uns sofort geduzt, grüß dich Thomas, servus Christine, können wir gern machen, wird es morgen bei euch passen um 10 oder am Donnerstag um 10? Und wir haben uns gedacht, okay, es wird jetzt da scheinbar ein netter Kaffeeplausch über systematische Gewalt an Frauen, kurz so beit, und haben gesagt, ja passt, machen wir, gerne. Ich bin mir sicher, es ist wichtig, dass man mit sowas konfrontieren muss. Man muss ihm die Möglichkeit geben, auch Stellung zu beziehen. Wie gesagt, natürlich. Unschuldsvermutung gilt. Und wir wollten auch ehrlich wirklich verstehen, wie rechtfertigt ein Mensch, der auf Band sagt, er hat Eule totgefickt, vergewaltigt und wie den letzten Dreck behandelt, dieses Verhalten.
Das sind aber keine veröffentlichten Bänder, das sind Bände, die euch zugespielt worden sind, die ihr ausgewertet habt, oder?
Richtig.
Das ist nichts, was auf Instagram zu sehen ist, wenn ich die Plattform einfach öffne.
Genau, das ist dieser Unterschied bei Streins. Er provoziert ganz bewusst, indem er auf Instagram zum Beispiel Frauen würgt, sie schlägt, sagt, er hat eine vergewaltigt. Das war anfangs auch seine Verteidigungsstrategie quasi. Ja, das war Sarkasmus oder das passiert alles im Einvernehmen. Wenn man aber sich diese hunderten Stunden von Zoom-Calls durchschaut, was nicht sehr lustig ist, dann gibt es Passagen, wo er einfach geradeaus sagt, ja, er hat seine Freundin geschlagen. Sie hat ihn provoziert, er hat sie schlagen müssen. Er bereut nur, dass er sie nicht komplett zerlegt hat. Hätte er alles rausgelassen, was da war, Zitat, dann würde dieser Mensch nicht mehr leben. Und er verspürt auch keine Reue. Das Einzige, was er bereut, ist eben, dass er sie nicht komplett zerlegt hat. Das hat nichts mit Heilung zu tun. Man kann kein Mensch einreden, dass das eine Therapie sein soll. Er redet so abfällig über diese Frauen in diesen Aufnahmen, dass es einfach nicht mehr argumentierbar ist in meinen Augen.
Es gibt eine Frau, über die ihr sehr ausführlich schreibt und ich würde gerne über sie sprechen. Ihr nennt sie Anna in eurer Geschichte. Was ist Anna passiert?
Anna ist Ende 20, kommt ursprünglich aus Deutschland, so viel kann man sagen.
Der Name ist übrigens geändert.
Der Name ist geändert.
Aus Datenschutzgründen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, die Kollegen nennen sie Anna.
Genau. Anna war eigentlich eine selbstständige Frau in einer Beziehung mit einem Job, der sie allerdings unglücklich gemacht hat und auch in der Beziehung hat nicht mehr alles gepasst. Dann hat sie angefangen, sich mit Esoterik zu beschäftigen, mit Astrologie, hat von Freundinnen Links zugeschickt bekommen, auch zu verschiedenen Coachings und ist dann auch irgendwie auf sein Coaching gestoßen, fand das irgendwie ansprechend. Das Thema Astrologie hat sie besonders interessiert und hat ihn dann einfach einmal kontaktiert. So, ja, du, mich würde das interessieren, was du da machst. Und er hat dann gesagt, ja, passt. Treffen wir uns einmal, dann waren sie unterwegs. Sie hat irgendwann angefangen, bei ihm längere Zeit zu bleiben. Und dann hat er eben gesagt, naja, man muss dich zum Beispiel beleidigen oder man muss dich beschimpfen, solche Dinge. Sie sagt, warum? Also, weil du eine kalte Hexe bist, weil du Männern nur Böses willst. Also er macht sie systematisch nieder, er hat sie systematisch niedergemacht und hat gesagt, an dir da zu arbeiten, um dich zu heilen im weitesten Sinne, um dich zu transformieren, muss ich eben diese Dinge tun. Er hat angefangen, sie zu beleidigen vor seiner Gruppe, zu bespucken. Sie hat mitgemacht, hat das über sich ergehen lassen in der Hoffnung der Heilung. Irgendwann hat er angefangen, sie mit der flachen Hand zu schlagen, zu würgen. Und irgendwann kam es auch zu Sex, wobei beim Sex sie oft geweint hat, wie sie uns erdestattlich bestätigt hat. Und sie auch ihn mehrmals gebeten hat, aufzuhören bei einigen Malen. Und er gesagt hat, na, jetzt nicht, wir machen jetzt weiter, weil das ist gut für dich, das ist für die Transformation. Anna hat dann irgendwann den Mut gefasst zu gehen, weil sie auch einfach physisch zu viel geworden ist. Sie hat uns Fotos geschickt von ihr, von Handflächen, großen blauen Flecken auf ihrem Körper, von Blutergüssen, Fingerabdrücken. Und ihr ist einfach irgendwann so schlecht gegangen, physisch und psychisch, dass sie gesagt hat, sie muss weg. Hat das dann geschafft. Er hat sie dann weiter mit dem Tod bedroht, hat auch ihrer Familie gedroht über sie. Und im Endeffekt hat sie es dann tatsächlich geschafft, sich wieder mit ihrer Familie zu versöhnen. Sie hatte sie den Kontakt abgebrochen, auch eben ein typisches Muster in der Gruppe von Streins. Und mittlerweile geht es ihr wieder besser, zum Glück.
Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen eingehen. Wie geht es ihr denn heute? In eurer Geschichte kommt auch hervor, dass sie mit ihrer Familie gebrochen hätte. Das scheint aber glücklicherweise für Anna jetzt nicht mehr ganz so der Fall zu sein.
Genau. Anna kämpft immer noch mit der Wahrnehmung von Streins. Sie sagt, sie sieht irgendwo, dass er das gut gemeint hat vielleicht, glaubt sie, irgendwo, obwohl er in einer Aufnahme sagt, er hat sie, wie gesagt, totgefickt, vergewaltigt, was auch immer. Sie beschäftigt sich immer noch mit Spiritualität. Ihre Familie und sie sind, wie gesagt, wieder gut. Das heißt, sie hat wieder Kontakt aufgenommen zu ihrer Mutter, mit der wir auch sprechen konnten. Und seitdem geht das wieder einigermaßen. Aber sie hat immer noch Albträume davon, dass Streins sie vergewaltigt oder schlägt, hat mir ihre Mutter erzählt. Und ja, also sie ist weit davon entfernt, dass ihr besser geht als davor, was Streins immer behauptet.
Die Bundesstelle für Sektenfragen hatte diese Praktiken bereits am Schirm. Es kommt auch in einem Bericht vor. Was sagen Sie über ihn?
Die Bundessektenstelle macht sich große Sorgen. Die haben auch eine Gefährdungsmeldung 2024er Jahr eingebracht bei der Polizei. Und zwar fürchten die tatsächlich, dass durch diese Praktiken irgendwann jemand sterben könnte. Das sagt die Ulrike Schießer, die Leiterin der Stelle, auch uns im Interview.
Man muss dazu sagen, Ulrike Schießer, ich kenne sie auch ein bisschen von Interviews, sie hat schon einiges gesehen, diese Frau.
Ja, die Ulrike Schießer würde das nicht sagen, wenn sie sich wirklich Sorgen macht. Es gibt auch ein Video, das auch die Ulrike Schießer thematisiert hat, in dem eine Anhängerin von Streins offenbar gewürgt wurde. Und es gibt ein Video davon, wo diese Anhängerin in ihrer Handykamera spricht und erzählt, Streins hätte sie zu Tode gewürgt, Zitat. Sie hätte Stimmen gehört, Gesichter gesehen, ein Anhänger hätte sie zurückbringen müssen. Und dann sagt sie noch, und das ist das wirklich Befremdliche, woher auch diese Sorge kommt, der Bundessektenstelle und ehrlicherweise auch von meiner Kollegin vom ORF und mir. Ich weiß, selbst wenn Markus mich umbringen würde, dann wäre es das Beste für mich, weil ich ihm so vertraue. Und wenn jemand das sagt, dann wird die Person wahrscheinlich wirklich alles mit sich machen lassen. Und das ist dann einfach nicht mehr lustig, das ist gefährlich, wenn jemand behauptet, bis zum Tod gewürgt geworden zu sein und sagt, aber es wäre eh okay, das geht sich nicht mehr aus. Wobei man sagen muss, dass sowohl Streins als auch die Frau, mit der wir auch reden konnten, das abstreiten, dass das so schlimm gewesen wäre. Sie sagen, das wäre im Video übertrieben worden. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum man dann dieses Video ins Internet laden würde, ausführlich.
Ich würde dieses Gespräch gern mit einer Frage beenden, die ihr selbst zu Beginn eurer Recherche gestellt habt. Ihr schreibt nämlich da, oder im Datum jedenfalls du, Zitat, wieso stoppt niemand diesen Mann? Ja, wieso eigentlich nicht?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich glaube, das hat viele Gründe. Die Frau Schisser von der Bundessektenstelle begründet es unter anderem damit, dass es einfach wenig Handhabe gibt gegen Leute, die Sekten oder ähnliche Konstrukte gründen. Es ist in Österreich zum Beispiel nicht verboten, jemanden vor einer ärztlichen Behandlung abzuraten. Ist in Frankreich strafbar, bei uns nicht. Da könnte der Gesetzgeber nachschärfen. Durch dieses wirklich perfide System, das er sich gebaut hat, Markus Strenz, wo das alles scheinbar im Einvernehmen passiert, ist es auch schwierig nachzuweisen für einen Polizisten, für einen Ermittler, für eine Staatsanwaltschaft, dass da jetzt wirklich eine Vergewaltigung oder etwas gegen den Willen der Personen passiert ist. Viele haben Angst. Er droht Leuten immer wieder öffentlich mit dem Tod, damit Videos, wo eine Frau ihm einen bläst, zu verschicken und die Öffentlichkeit zu spielen. Das heißt, viele trauen sich nichts. Viele kommen oft sehr spät erst drauf, was ihnen da eigentlich passiert ist, oft Monate bis ein Jahr, nachdem sie dort aus dieser Gruppe wieder raus sind. Bis dahin sind Verletzungen abgeheilt, bis dahin kann man nichts mehr nachweisen natürlich. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es wirklich passiert ist. Er behauptet es in seinen Videos, die Aussteigerinnen behaupten es. Nachweisen kann man es nicht.
Thomas Winkelmüller war das. Vielen Dank für diese Schilderungen und für deinen Besuch heute.
Danke für die Einladung.
An dieser Stelle auch noch ein Hinweis. Auch unser Team hat versucht, Markus Strenz zu kontaktieren, um ihm die Möglichkeit einzuräumen, auch gegenüber dem Standard seine Sicht der Dinge zu schildern. Eine Anfrage blieb unbeantwortet. Wir halten an dieser Stelle auch noch einmal fest, dass Markus Strenz gegenüber ORF und Datum alle Schuld von sich gewiesen hat. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Er habe zwar darüber gesprochen, Frauen geschlagen oder vergewaltigt zu haben, Zitat, aber ich habe es nicht gemacht. Wer etwas anderes behaupte, solle zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Strenz hält gegenüber ORF und Datum auch fest, dass es keine Beweise gegen ihn gebe. Die Aufnahmen, auf denen er Frauen schlägt oder würgt, die er selbst ins Netz gestellt hat, nennt er Rituale, die in einem geschützten Raum stattfinden und der Transformation dienen würden. Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzegger, vielen Dank fürs Zuhören heute, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.